Essen und Trinken. Ebenso wie das natürliche Auge der Diener des Verstandes ist, den wir als geistiges Auge bezeichnet haben, dessen Wahrnehmungsvermögen bis in die natürliche Welt hinein ausdehnen, und ebenso wie das natürliche Ohr, das gewissermaßen eine Erweiterung des geistigen Ohres in die natürliche Welt hinein darstellt, ist der gesamte Körper des Menschen nichts als ein Kleid, das der Geist sich selbst genäht hat, um in dieser natürlichen Welt leben zu können. Alle Organe des Körpers stehen in engster Beziehung zu den entsprechenden geistigen Organen. Sie sind dessen Handlungsbevollmächtigte in der natürlichen Welt und sie sind sozusagen Modelle der geistigen Organe. Mit einem Wort, sie entsprechen ihnen. Im Rahmen dieser grundlegenden Gesetzmäßigkeiten wollen wir nun jenen geistigen Vorgang herausarbeiten, welcher der Nahrungsaufnahme entspricht. Zunächst fragen wir uns, ob der Geist ebenso der Nahrung bedarf wie der Körper, um gesund und leistungsfähig zu bleiben und gegebenenfalls zu wachsen. Angenommen, wir geben unseren Kindern Brot und Butter und alle anderen Arten von Nahrungsmitteln in Hülle und Fülle. Glauben wir wirklich, dass dies genügt, um sie zu brauchbaren Männern und Frauen heranzuziehen? Eltern, die ihren Kindern nur den Tisch reichlich decken und sonst nichts für sie tun, erreichen höchstens, dass sie körperlich kräftig und gesund werden. Ihr Gemüt und ihr Geist aber würde aus Mangel an Nahrung anderer Art verkümmern, würde unterentwickelt bleiben. Warum wollen denn Kinder so vieles wissen? Warum stellen sie ununterbrochen Fragen? Ganz einfach, weil ihr Geist hungrig ist. Sie brauchen geistige Nahrung, wie wir zu sagen pflegen, und sie benötigen eine Kenntnis von dem, was gut ist, um damit ihre Neigungen zu befriedigen. Unterricht in dieser Art von Kenntnissen ist die Nahrung für das Gemüt. Die Nahrungsaufnahme durch den Körper ist nun ein wunderbarer und höchst interessanter Vorgang. Mit den Lippen wird die Nahrung empfangen. Mit den Zähnen wird, was hart in ihr ist, zermalmt. Mit dem Speichel wird sie befeuchtet, durch die Zunge gekostet und hinuntergeschluckt. Im Magen und in den Gedärmen verdaut. Und alles, was für den Körper gut ist, wird durch den Blutkreislauf aufgenommen. So erstaunlich dieser Vorgang an sich auch ist, so wird er doch noch viel erstaunlicher, wenn wir ihn als einen Anschauungsunterricht dafür betrachten, wie das Gemüt die geistige Nahrung, die ihm durch den Unterricht zugeführt wird, aufnimmt und sich aneignet. Kleine Kinder empfangen einfache Unterweisungen von ihren Eltern, ohne sie in Frage zu stellen, gerade so, wie sie ihre Milch und andere weiche Kost aufnehmen. Doch schon bald gewinnen sie Geschmack daran, selbst Kenntnisse zu sammeln und die ihnen begegnenden Dinge ein wenig zu untersuchen. Zur selben Zeit bekommen sie bezeichnenderweise auch ihre ersten Zähne, um damit zu beißen. Werden sie dann älter, so lernen sie es, nicht mehr alles einfach auf Glauben hin anzunehmen, beziehungsweise so, wie es im ersten Augenblick erscheint. Ehe sie es wirklich aufnehmen, untersuchen sie es genau, um zu sehen, was dahinter steckt. Diese kritische Untersuchung dessen, was an unser Gemüt herankommt und Einlass begehrt, gleich der Aufschließung der Nahrung durch unsere mahlenden Zähne. Jene Grundsätze, die wir als fest und sicher unserem geistigen Organismus einverleibt haben und mit deren Hilfe die Untersuchung vonstatten geht, sind wie die Zähne. Kleine Kinder sind sowohl geistig wie natürlich zahnlos. Sie bekommen geistige Zähne, sobald sie es lernen, die Tore ihres Geistes mit Wachtposten zu versehen, die nichts einlassen, ehe es nicht aufgeschlossen und erklärt ist. Alle natürliche Nahrung muss befeuchtet werden, denn wenn sie vollkommen trocken ist, lässt sie sich nicht genießen. Man kann sie einfach nicht hinunterschlucken. Aber auch ein Unterricht kann trocken sein, und zwar zuweilen so sehr, dass wir nichts vom Unterrichtsstoff aufnehmen und behalten können. Was verstehen wir unter einem trockenen Unterricht? Ganz einfach, dass er uninteressant ist. Was aber macht einen Gegenstand interessant oder uninteressant? Ich kann mir etwa einen Unterricht über die geografischen Verhältnisse eines fernen Landes oder über gewisse chemische Vorgänge, über 100 andere Dinge vorstellen, von dem ich nichts, gar nichts begreife oder im Gedächtnis behalte. Angenommen jedoch, ich wollte gerade in das betreffende Land reisen oder ich benötigte dringend die betreffenden chemischen Formeln, so würden sie für mich keineswegs trocken sein. Mit anderen Worten, ein Unterricht erscheint uns immer dann trocken, wenn uns ein Bezug zu unseren Bedürfnissen und Lebensumständen nicht einleuchtend gemacht wird. Es ist die Wahrnehmung seiner Beziehung zu unserem Leben, die es uns ermöglicht, einen Lehrstoff aufzunehmen. Und wenn uns ein Lehrer diese Beziehung klar macht, so ist es, als ob er uns zugleich mit der Nahrung einen erfrischenden Trank reichte, der es uns leicht macht, dieselbe hinunterzuschlucken. Noch besser ist es jedoch, wenn wir selbst die Beziehung zwischen einem Unterricht und unseren Bedürfnissen wahrnehmen. Das ist dann, wie wenn wir die Nahrung selbst einspeicheln. Doch sogar, wenn wir eine neue Kenntnis annehmen, so wird sie doch nicht sogleich zu einem lebendigen Teil unserer selbst. Sehr vieles von dem, was man uns lehrt und was wir als wahr erkannt und angenommen haben, liegt erst lange Zeit ungenutzt in unserem Gedächtnis, ehe es wirklich zu einem Teil unseres Charakters wird. Tatsächlich benötigen wir gewöhnlich mehr oder weniger Zeit, um uns einen neuen Erkenntnisbrocken ganz anzueignen und uns durch ihn in unserem Denken bereichert und in unserem Leben bestärkt zu sehen. Auch die Nahrung muss ja im Magen und in den Gedärmen verdaut werden, ehe sie ins Blut aufgenommen und in Körpergeweben zugeführt werden kann. Die Aufnahme und Aneignung einer Belehrung entspricht ganz genau der natürlichen Nahrungsaufnahme.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.
Wir sind im geistigen Sinn hungrig, wenn wir ernsthaft zu wissen verlangen, was gut ist. Das heißt, wenn uns bei diesem Verlangen die Absicht beseelt, dieses Gute unserem Charakter einzuverleiben. In den Psalmen lesen wir:
Wie süß sind deine Worte meinem Gaumen, süßer als Honig meinem Munde.
Sie beschreiben ebenfalls jene Freude, die man zuerst empfindet, wenn man aus dem Wort des Herrn belehrt wird.
Nicht das, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Munde herauskommt, das macht den Menschen unrein. Was dagegen aus dem Munde herauskommt, geht aus dem Herzen hervor. Und das ist es, was den Menschen verunreinigt. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken hervor.
Natürliche Nahrung vermag den Geist des Menschen direkt weder zu schwächen noch zu stärken. Und dies gilt ebenso von den Kenntnissen, solange sie lediglich im Gedächtnis aufbewahrt werden. Solange sind sie nämlich noch außerhalb des Menschen, ebenso wie die Nahrung im Magen noch nicht Teil der lebendigen Gewebe des Körpers geworden ist. Die Auswahl und Eingliederung des Guten in den Charakter muss erst noch geschehen. Andererseits ist es jetzt noch nicht zu spät dafür, das Böse wieder auszustoßen. Die Jünger waren eines Tages in die Stadt gegangen, um Lebensmittel zu kaufen. Bei ihrer Rückkehr fanden sie den Herrn beim Jakobsbrunnen und
baten ihn: Meister, iss. Er antwortete ihnen aber: Ich habe Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende.
Auch wir gehen oft aus, um natürliche Nahrung oder Kenntnisse zu erwerben, die uns tüchtig für das weltliche Leben machen sollen, vergessen aber, dass wir beim Herrn die vollkommene Kenntnis des Guten und Wahren finden könnten und dass wir sie von ihm erbitten sollten, damit er uns lebendige Speise und Trank gebe. Diejenigen, die den Herrn hörten und seine Worte ins Leben aufnahmen, erstarkten im Geist. Zweimal geschah es, dass er die Menge, nachdem er sie stundenlang gelehrt hatte, aufforderte, sich auf das Gras niederzulassen, um ihre ermatteten Leiber mit Brot und Fisch wieder aufzurichten. Welches geistige Tun des Herrn wird durch diese Speisewunder im Bilde dargestellt? Wir müssen bedenken, dass alle natürliche Nahrung, die uns der Herr gibt, der gleichen Hand entstammt, welche die Massen speiste. Sie sollten uns ebenso wie das Brot und der Fisch der wunderbaren Speisung daran erinnern, dass er ständig gewillt ist, uns auch jene Kenntnisse zu vermitteln, die uns stark im Geiste werden lassen. Wenn wir beten:
Gib uns heute unser tägliches Brot,
so sollen wir dabei natürlich nicht vergessen, dass unsere natürliche Nahrung vom Herrn stammt. Aber darüber hinaus sollen wir doch auch jenes lebendige Brot dabei im Auge haben, von dem unser Geist lebt. Der Herr lässt uns an jenem Wissen teilhaben, das in den Strömen seines eigenen göttlichen Geistes immer lebendig ist. Er speist uns mit sich selbst.
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist,
erklärt er bei Johannes und fährt fort:
Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, ist mein Fleisch, das ich für das Leben der Welt hingeben werde. Mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist wahrhaftig Trank.
Wenn wir in unserem Leben irgendeine gute Neigung oder einen wahren Gedanken empfangen und dadurch gestärkt werden, sollen wir daran denken, dass uns damit der Herr aus seinem eigenen göttlichen Leben speist. Ebenso wie er uns im Guten und Wahren unterweist, möchte er auch, dass wir die Kenntnisse, in denen wir Kraft gefunden haben, mit denen teilen, die sie nicht haben, die aber ein Verlangen danach tragen.
Dann wird der Herr der Heerscharen allen Völkern auf diesem Berge ein Festmahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von abgelagerten Weinen, von markreichen Fettspeisen, von geläuterten, abgelagerten Weinen.
Wir verstehen nun wohl auch, weshalb Festmähler einen Teil des alten, vorbildenden Gottesdienstes ausmachten und ebenso, weshalb der Herr die Zöllner und Sünder, sie stellen übrigens jene dar, die ihre Sünden sehen und bekennen, an seinen Tisch lud, um mit ihnen zu essen. Vor allem aber verstehen wir jetzt, weshalb der Herr das Abendmahl als heiligste Handlung des Gottesdienstes einsetzte.
Dann nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten: Dies ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso tat er mit dem Becher nach dem Mahle und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das ausgegossen wird für euch.
Wir sind bei dieser heiligen Handlung besonders aufgeschlossen dafür, die Kenntnisse des Guten und Wahren vom Herrn zu empfangen und uns anzueignen, wenn wir an seinem Tisch in Gemeinschaft das Abendmahl feiern. Dass wir an seinem Tisch essen sollen, zeigt uns, dass er uns von seinem eigenen gibt und wir im Empfangen desselben mit ihm verbunden werden.